So, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Motos und Wurfs, euer Podcast für Fachthemen aus der Functional Fitness Szene. Für euch hier an den Mikes, Coach und Gründer von Motos, Max Keller, und ich bin Lazar, Head Coach bei den Wurfs Athletes. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, wieder hier zu sein. Dankeschön.
Das freut mich auch, Max. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Sehr, sehr viel ist vielleicht passiert, vielleicht auch nicht. Wobei tatsächlich sehr viel passiert seit letztem. Olympia war, CrossFit Games war, Tragödie war, ein Auf und Ab war. Ja, und wir wissen immer noch nicht, wie die kommende Saison aussieht.
Ja, richtig. Weiß keiner. Wir können auch nicht planen. Auch als Athlet stehst du natürlich voll in der Luft. Ja. Mal gucken, was passiert.
Ja. Kurze Frage vorweg, weil das ist ja immer ein Hot Topic und die Leute wollen ja immer, ey, wie ist denn deine Meinung dazu? Hast du bestimmt schon ganz oft gehört jetzt in den letzten Wochen. Ja. Und dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Leute, freut euch, heute geht es um etwas Einfacheres, was weniger mit dem Thema Leistungssport zu tun hat, sondern wir sprechen über Longevity,
Langlebigkeit. Die Grundlage von Leistungssport, meiner Meinung nach.
Oh, ja, definitiv. Genau. Wie geht's dir seit den CrossFit Games?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, ein super, super schwieriges Thema. Mich persönlich hat es in der Situation ziemlich getroffen, weil ich mir gedacht habe, so hey, das hätte jeden von uns erwischen können. Also wirklich, ich habe auch schon Schwimm-Events gehabt und ich weiß, dass das krass ist. Und natürlich denkt man so, hey, wie kann das passieren? Wie kann das jetzt... Wie kann CrossFit als Organisator es so weit kommen lassen? Das waren natürlich so die ersten Gedanken. Andererseits muss ich für mich sagen, ich kann es nicht zu sehr an mein geschäftliches Ding heranlassen, weil natürlich das ganze Ding, CrossFit, der Sport etc., meine ganze Lebensgrundlage aktuell ist. Also ich muss weiterhin Coaching anbieten, ich muss weiterhin mit meiner Box funktionieren. Heißt, ich muss für mich irgendwo so eine Kompromisslösung finden. Also das ist so natürlich in meinem Kopf so ein zweigleisiges Thema. Natürlich trifft es mich als Athlet vor allem sehr. Natürlich trifft es mich auch irgendwo als Boxowner zu sagen, hey, eigentlich will ich das nicht unterstützen. Andererseits stehe ich aber immer noch hinter der Mythologie und hinter der ganzen Geschichte, was CrossFit für mich war und ist. Dementsprechend habe ich noch keine endgültige Entscheidung in meinem Kopf getroffen, wie ich das bewerten soll.
Kann ich verstehen, auf jeden Fall, definitiv. Also ich glaube, das ist ein guter Ort jetzt, weil einige Leute uns ja zuhören, auch gerade wenn es zum Thema Interessenten gibt, so aus der Owner-Szene. Ja. Du bist jetzt auch eingestiegen in die Gruppe. Ich habe ursprünglich meine Gruppe initialisiert, wo es darum ging, hey Leute, die Affiliation abgeben wollen, was das Thema CrossFit angeht, lasst uns mal ein bisschen connecten und gucken, in welche Richtung können wir uns bewegen, was sind die Erfahrungen im Austausch mit denjenigen, die schon ihre Affiliate abgegeben haben, einige. Ja. Und einfach, weil am Ende die Angst bei allen, die Affiliation verlassen, einfach da ist, dass sie noch mehr auf dem Kicker stehen, was diese ganze Abmahngeschichte und einfach von CrossFit angeht. Ja. Aber die Gruppe wächst langsam jeden Tag um 1-2 neue Leute dazu, unter anderem auch Leute, die eine Affiliation haben. Also wir haben ja auch immer noch eine, Max hat auch noch so eine Affiliate, andere auch. Es geht nicht darum, dass wir in dieser WhatsApp-Gruppe, kontaktiert bitte mich oder Max, vollkommen okay, wenn ihr da rein wollt. Wir wollen versuchen, einen Austausch. Wie kommen wir zusammen? Worauf müssen wir achten? Was brauchen wir? Brauchen wir das nicht? Es ist keine Bashing-Gruppe und so weiter. Eine Sache, die wir aber ganz ehrlich, und das sage ich straight out, die ich nicht da drin haben will, ich will niemanden in der Gruppe jetzt haben, der mir erklären will, warum CrossFit gut ist und warum ich jetzt unbedingt eine Affiliate brauche. So, die Entscheidung, ob ich eine haben will oder nicht, obliegt den Leuten einzeln. Und da wollen wir auch nicht bashen. So. Yes. Wir können uns aber darüber austauschen.
Genau, vollkommen. Und das, finde ich, ist der erwachsene Weg, darüber sprechen können, ohne sich gegenseitig sauer zu sein oder sich irgendwie hinterrücks in den Rücken zu fallen, sondern einfach einen offenen Austausch zu betreiben.
Genau. So, ihr Lieben, und was bedeutet das? Gesund, erwachsen, nachhaltig, beständig, alles wichtige Schlüsselwörter für die Zukunft.
Ja, und für Longevity, unser heutiges Thema.
Was ist Longevity?
Ja.
Was bedeutet Longevity? So, im Englischen,
Als ich das erste Mal Langlebigkeit macht keinen Sinn. Macht erstmal keinen Sinn, weil lange zu leben mit Komorbidität und nur noch vor sich hin sterben, macht ja in diesem Zusammenhang, über den wir sprechen wollen, ja keinen Sinn. Es geht um ein langes, gesundes, körperlich sowie geistig glückliches Leben, welches ich als die Grundlage von irgendwo allem sehe, also auch von Leistungssport, aber eben auch, wie gerade schon erwähnt, von Glück, also von dem, was ein langes Leben ja bringen soll, weil du sollst kein langes Leben haben, mit dem du eigentlich nicht happy bist. Dementsprechend sehe ich es Longevity, der Sammelbegriff von Glück und Gesundheit eines langen Lebens.
Es klingt so ein bisschen nach Work-Life-Balance.
Ist es? Ist es definitiv?
Und ich höre mir das ganz oft an und ich höre ein Wort, was da sehr, sehr oft fällt, ist Privileg. Und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema auch, Longevity, weil wir, glaube ich, nur ein theoretisches Modell davon erstellen können, quasi gefühlt, was ist das eigentlich? Also darunter fällt ja auch so ein Stichwort wie Vitalität. Was ist für dich das höchste Gut und das Ziel? Du hast schon Gesundheit mental und physisch angesprochen, im Alter. Wie sieht für dich, wie alt werden die Menschen im Schnitt, Max? Kurzer Side-Note, so ungefähr. Frauen und Männer eher unterschiedlich, das weiß ich.
Frauen waren immer einen Ticken älter. Ich glaube, Frauen an die 80, Männer ein bisschen knapp unter 80. Ich glaube, so im Schnitt bewegen wir uns dort.
Genau. Das ist jetzt so gefährliches Halbwissen, was Max und ich hier an den Tag legen.
Keine Ahnung.
Lebensdauer. Ich google das mal nebenbei einfach mal kurz.
Macht Sinn.
Menschen in Deutschland. Das ist das Einzige, was interessant ist. Alles andere. Letzten Daten von 2021. Die Deutsche lebt im Schnitt 80,9 Jahre.
Ja, haben wir doch schön geschätzt.
Ja, in Frankreich, pass auf, 82,3. Woran liegt's? Am Baguette? Oder an den Croissants?
Ja, oder an was ganz anderem.
Hey. Kennst du? Nee,
gibt nein, auf der, kenn ich das nicht. Sind, und da gibt's eben ganz, ganz viel Forschung, die versucht herauszufinden, warum diese Menschen länger leben.
Wow.
Und ganz oft ist es eine ziemlich krasse Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen. Darüber wollen wir später ein bisschen mehr sprechen.
Ja.
Aber das ist so der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Warum funktionieren zum Beispiel Blue Zones? Wie klappt es, dass Menschen dort gesünder und länger leben? Da hast du teilweise Leute, die über 100 werden. Also du hast da richtig, richtig, richtig krasse alte Menschen, aber die auch noch eben sehr zufrieden sind, kognitiv noch sehr, sehr fit sind, auch körperlich vital noch sind. Können wir auf jeden Fall später nochmal genauer betrachten. Jetzt hast du eine gegoogelt, nehme ich an.
Alter, Costa Rica, 100 Jahre werden die teilweise dort.
Genau.
Ey, aber das Ding ist, willst du beispielsweise 100 Jahre alt sein und wie heißt der? Das kleine Arschloch. Kennst du noch das, der alte Sack in dieser, es gibt so von, es gibt ja so diese Comic-Satire von diesem kleinen, frechen Jungen, der so einen alten Sack hat, so ein Opa. Der immer im Rollstuhl ist, einfach nur frech, so ein richtiger Grandpa, weißt du, immer nur.
Den kenne ich leider nicht.
Will ich nicht sein. Alt und gebrechlich? Nein, danke.
Alt und die sitzen nachmittags zusammen, trinken ihr Käffchen miteinander, dann kochen sie zusammen, dann essen sie abends gemeinsam, dann gehen sie zusammen in den Garten. Gemeinschaft und soziale Interaktion in einem familiären, nenne ich es jetzt mal, Umfeld, scheint ein ganz, ganz großer und wichtiger Separator zu sein. Heißt, wir können nicht nur sagen, es ist Bewegung, es ist Ernährung, das ist irgendwie spezielles Wasser, besondere Luftqualität oder sowas, sondern ganz, ganz viele Ursachen und Faktoren spielen in dieses Thema mit rein. Also eben die sozialen Gegebenheiten, die gesellschaftlichen Gegebenheiten, all das hat seinen Einfluss auf Longevity. Und deswegen finde ich das Thema sogar.
Kleiner Add-on noch. Ich habe nur ganz kurz auf dem, bei die Statistik habe ich geguckt, beim Statistischen Bundesamt. Lebenserwartung von Jungen 2021, 23 quasi in diesem Zeitraum. Wobei wir immer Corona noch mit reinrechnen müssen. Also Corona hat ja zu einem Anstieg der Todesfälle und der Sterberaten geführt. Auch nachweislich. Ob mit Corona oder an Corona, das ist ja immer so ein bisschen die krasse Conspiracy-Geschichte. Jungen 78 Jahresstöcke. 78 und Frauen sogar 83. Also sogar 4 bis 5 Jahre Unterschied. Das ist auch nochmal interessant, das zu beleuchten, warum das so ist. Ne?
Ja, auch sowas kann man zum Beispiel wieder hinterfragen. Hat die soziale Isolation vielleicht zum Beispiel auch dafür einen Beitrag gesetzt, dass die Sterblichkeit erhöht wird? Depressionsraten sind ja extrem gestiegen zum Beispiel. Ja. Heißt, hier sehen wir ja zum Beispiel gleich eine Bestätigung, dieser Theorie, wie wichtig soziale Interaktion, wie wichtig die Gesellschaft ist.
Ja.
Ziemlich, ziemlich geil. Ich finde das voll krass, wie alles zusammenhängt.
Ja, definitiv. Im Sozialen eigentlich dieses Bedeutsamkeit der eigenen Person, des eigenen Daseins auch so. Ne? Wenn die Lebenslust weg ist, da, inwiefern das auf körperliche und physiologische sozusagen Prozesse einfach Auswirkungen hat.
Ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der immer wieder besprochen wird in dem Longevity-Thema, eine Aufgabe zu haben. Selbst mit 70, selbst mit 80 oder sogar mit 90 noch eine Aufgabe zu haben und nicht nur, okay, ich bin jetzt da oder kümmert euch um mich, sondern nein, ich bin immer noch Teil des Ganzen. Meine Aufgabe ist zum Beispiel, auf meine Urenkel aufzupassen oder mit denen mal was vorzulesen oder in den Garten zu gehen und denen zu erklären, was das hier für Kräuter sind oder. Also eine Aufgabe zu haben, scheint ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein für ein langes, gesundes, glückliches Leben.
Was leider im Konflikt steht mit unserem Gesundheitssystem. Aber ja. Das ist ja wiederum, also ich glaube, so eine Stunde wie heute, wo es nur um das Thema Longevity gehen sollte und wir haben uns vorher auf eine halbe Stunde committed, glaube ich, können wir den Rahmen sprengen und dann von A irgendwie bis Z kommen, wo wir sagen, hey, wir sind sehr gut in der Lage dazu, die Probleme zu erfassen. Ja. Ich muss aber ehrlich gestehen, selbst wenn man von uns einen konstruktiven Beitrag dazu erwarten würde, wir sind auch nicht in der Lage dazu, alle sozialgesellschaftlichen Probleme zu lösen. Und wir haben auch nicht den heiligen Rat.
Ich möchte unbedingt ein Pro für das Gesundheitssystem geben. Ja. In der Akutmedizin schafft das Gesundheitssystem sehr gut, die Longevity zu erhalten. Heißt bei Infektionen, heißt bei krassen Erkrankungen etc. Hier ist das Gesundheitssystem definitiv eine Stütze, die wichtig ist, um Longevity zu erreichen. Also ich hatte vor einem Podcast von vor ein paar Monaten mal einen längeren Austausch mit einem Arzt, weil er unseren Podcast gehört hat, der mir sehr, sehr viel Positives auch mal gegeben hat, dass Ärzte ganz oft selbst nicht in der Lage sind, das mehr zu beeinflussen. Und dementsprechend ist es mir auch mal wichtig zu zeigen, es gibt auch sehr viel positive Seiten des Gesundheitssystems. Aber ja, ich glaube, wir sind uns alle einig und auch viele Ärzte sind sich einig, dass wir hier ganz, ganz große Probleme haben, vor allem was eben die präventive Medizin angeht, die Medizin, die mehr in die Tiefe reingeht, wenn der Standard nicht mehr ausreicht. Wenn zum Beispiel, okay, auf dem Papier bist du gesund, aber also faktisch geht es dir einfach nicht gut, dass hier einfach extreme Lücken bestehen. Und das braucht es natürlich auch für Longevity.
Definitiv. Wie würdest du sagen, ich lege mal vor, sieht ein gesunder Mensch im Alter aus? Also aus meiner Sicht, ich habe irgendwie, glaube ich, ich habe drei Dinge. Alleine vom Klo aufstehen können. So, das ist ja ein tägliches Bedürfnis, was normal ist. Dazu zählt natürlich, also ich sag mal so, man sollte im Alter einen gesunden Squat können. Sagen wir es mal so. Man sollte in der Lage sein, Farmers Carries umzusetzen, die Einkäufe selbst machen zu können, Selbstständigkeit und kognitiv eine gute Partie Schach zu spielen.
Das kann ich dir jetzt tatsächlich gleich wissenschaftlich ein bisschen beantworten. Punkt 1, mit dem Squat und von der Toilette aufstehen, Sterblichkeitsraten steigen extrem, wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, einen Transfer vom Stand in den Boden und zurück zu machen. Heißt, wenn ein Mensch stürzt, diesen Sturz nicht mehr kontrollieren kann und von diesem Sturz nicht mehr aufstehen kann, ist statistisch gesehen eine sehr viel höhere Sterblichkeitsrate da, wie wenn er in der Lage ist, den Transferstand zu Boden wieder hochzumeistern.
Wollen wir damit sagen, dass ein Burpee wichtiger ist als ein Squat?
Ja, ein unkonventioneller Burpee, weil wenn du dich zum Beispiel an dem Tisch hochziehen kannst, ist das auch komplett fein. Aber du brauchst eine Lösung, so mobil zu sein, vom Stehen auf dem Boden wieder zurückzukommen. Und jetzt hier noch eine kleine Anekdote. Wieder auf Okinawa zu sprechen, Japan, hast du mal gesehen, wie die Möbel in Japan aussehen? Die sind alle niedrig.
Niedrig auf
ein Bett, was knapp über dem Boden schwebt. Wollen wir uns zum Beispiel gerade kaufen, deswegen bin ich da so ein bisschen drinne. Oder der Esstisch, das sind Kissen am Boden mit einer kleinen Erhöhung, wo der Tisch ist, dass du gezwungen bist, auf dem Boden zu sitzen, aufzustehen, dich wieder hinzusetzen, verschiedene Positionen am Boden einzunehmen, was nebenbei deine Mobilität verändert. Ja. Heißt, diese Details, wenn du einfach nur jeden Tag 10-mal auf dem Boden aufstehst und dich wieder hinsetzt, hast du eine Art Krafttraining im Alter, hast du eine Art Transfertraining, was sehr wahrscheinlich deine Langlebigkeit fordert. Voll krass.
Das ist krass, weil da erinnerst du mich jetzt gerade an etwas, was meine Erfahrung gewesen ist, als ich das letzte Mal in Montenegro war. So, ne? Das ist ja halt unglaublich durch Gebirgslandschaft geprägt und so weiter. Okay. Und das ist so meine Anekdote, weil das hast du gerade in mir geweckt zum Thema Gesundheit und Langlebigkeit. Mhm. Und da kannst ja mal googeln, es gibt etwas, das nennt sich Kloster Ostrog. Okay. Das ist ein Kloster in Montenegro. Und zwar der serbisch-orthodoxen Kirche. Es ist eines der wichtigsten in diesem ganzen Ich bin überhaupt nicht religiös. Also nochmal kurz vorweggenommen, ich habe auch nichts mit dem Mammut, aber ich kenne halt natürlich die ganze Historie. Es ist ein Höhlenkloster. Mhm. Es ist ein Kloster, dass wenn du unten stehst und du guckst nach oben in den Berg hinein,
krass,
dann ist das in den Berg hineingebaut.
Ja, ich kenne die Bilder, glaube ich. Das ist voll berühmt.
Und du hast ungefähr einen Aufstieg von, ich will nicht lügen, wenn du zu Fuß da hochgehst, eine halbe Stunde, 35, 40 Minuten zu Fuß.
Ja, voll geil.
Das ist dieses S-System, so, ne? So wie, ja, wie in den Berg oder durch einen Gipfel
fährt. Serpentinen.
So. Und du siehst da unglaublich viele alte Menschen permanent hochpilgern.
Mhm, voll geil.
Das Lustige, was mein Kumpel damals, bei dem ich dich besucht habe, wo wir dann da gewesen sind und so weiter, sagt er zu mir, schau mal, die religiösen Menschen, Gottes Hilfe und die Kraft des spirituellen Glaubens und die haben diese Energie und so weiter. Und ich sage, ich gucke ihn an und ich denke mir so, Digga, die müssen hier jeden Tag eine halbe Stunde hochpilgern, Alter. Weißt du? Als Rentner, die haben ja nichts zu tun, die alten Leute. Ja, so, die gehen jeden Tag darauf, zünden eine Kerze an und die sind halt fucking fit.
Ja.
Natürlich, weil sie den Berg jeden Tag rauf und runter laufen. Natürlich,
aber genau das ist genau der Vergleich, den ich vorhin gemeint habe.
Genau.
Voll geil, das ist super. Ja,
das ist genau das. So, ne, aber was man dann halt für Ursachen erzieht, finde ich halt lustig. Ja, der Motivator dahinter, da hochzugehen und runter, der spielt jetzt keine Rolle.
Deswegen kann Spiritualität ja auch etwas Gutes sein, wenn jemand dadurch Motivation findet, sich körperlich fit zu halten, weil er denkt, er muss da jeden Tag hochgehen. Dann ist das super, das ist voll geil. Wenn das die eine Motivation ist, die ihm damit Lebenswillen gibt und die Energie gibt, dann ist das perfekt. Ja. Und auch hier sehe ich ein gesellschaftliches Problem, da Bewegung und die Selbstständigkeit ja immer weniger wird und immer weniger gefördert wird. Deswegen sehe ich so diese alten Traditionen, die hier zum Beispiel betrieben werden, als gar nicht so schlecht.
Ja.
Ja. Punkt 2 möchte ich noch aufgreifen, weil den möchte ich dir auch noch mal wissenschaftlich hintergraben. Du hast gesagt, die Einkäufe zu tragen, der Farmer's Walk. Auch hier gibt es schöne Korrelationsstudien. Je höher deine Griffkraft ist, desto weniger ist deine Sterblichkeitsrate. Also wenn du in der Lage bist, etwas zu greifen, sehr wahrscheinlich ist das nur ein Proxy, weil Griffkraft sich ja auch irgendwo mit deiner ganzen Körperkraft korrelieren lässt. Du wirst jetzt nicht nur einen starken Griff haben und absolut schwache Beine, keine Hüfte, keinen Rumpf, keine Schultern, bla bla bla. Aber wenn deine Griffkraft, also deine Körperkraft statistisch höher ist, hast du statistisch die höhere Chance, länger zu leben. Das waren zum Beispiel auch Zahlen, die bei Corona erfasst worden sind. Voll krass. Yep. Wenn du eine höhere Griffkraft hattest, dann hattest du selbst mit einer krassen Virus oder mit einer krassen Verlaufsform von Corona weniger Sterblichkeitsrate. Einfach nur, weil du körperlich fitter warst.
Darf ich kurz mal fragen, weil das war mir nur, ich kenne die Studie auch, ich habe es jetzt leider aktuell nicht zum Abruf. Mhm. War das eine Studie, die gemessen hat, wie stark die Griffkraft ist, wie kraftig ich drücken kann, oder war das etwas, wie lange ich hängen kann, Hangtime?
Ich glaube tatsächlich, dass es die isolierte Griffkraft war, weil da wirklich jede Bevölkerungsschicht geprüft worden ist. Das ist so ein Dynamometer, wo du drücken kannst. Okay. Ja. Mhm. Ziemlich spannend, haben wir auch vor kurzem mal gemacht, wo wir an der Uni waren, und das ist ganz lustig.
Weil ich glaube, ich habe mal was gelesen, dass es halt auch was korreliert mit der Hangtime. Also wenn Frauen in der Regel ein bisschen weniger haben als Männer, die sollten ein bisschen höher, genauso wie mit der Pull-Up-Thematik und so weiter. Ja. Aber da konnte ich mir das herleiten, weil wenn ich länger hängen kann, ist ja nicht nur die Griffkraft, nicht nur, sondern natürlich auch die Korrelation zu Body Composition.
Ja, ist absolut wahr.
Wenn ich natürlich halt Adipositas belastet bin oder halt übergewichtig, kann ich natürlich nicht hängen. Das ist ja normal, völlig nachvollziehbar. Wir kennen es ja aus den Kursen auch.
Ja, so. Ja, metabolische Gesundheit, absolut, spielt da komplett mit rein. Sehe ich genauso. Und den letzten Part, den du ja gesagt hast, die kognitiven Fähigkeiten, eine Partie Schach spielen, das unterstreiche ich genauso. Finde ich einen geilen Punkt. Oder es einfacher zu gestalten, eine lebendige und offene Kommunikation führen zu können, eine Konversation führen zu können. Ich denke, auch das ist einfach kognitiv ein wichtiger Punkt. Ich kann einem Gespräch folgen, ich kann die Informationen aus einem Gespräch aufnehmen und ich kann darauf reagieren und normal antworten.
Ja.
Ich glaube, dann haben wir eine schöne Kombination, was wir im Alter so haben möchten. Und wie erreichen wir das? Was denkst du?
Training?
Training, ja.
Ja, das, wenn ich mir das so durchlese und dann erkenne ich da drin eigentlich so, also ich bin kein defizitorientierter Mensch, aber wir müssen ja Probleme analysieren, erkennen können, damit wir wissen, wie wir ansetzen können. Und um diese Ziele aufrechtzuerhalten, über die wir gerade gesprochen hatten, finde ich das immer so, unser das Modell und das Konzept Gesellschaft und wie wir miteinander leben und agieren und wie viel Zeit wir eigentlich dafür aufwenden können und wollen, um genau diese Punkte aufrecht zu halten. Es geht ja gar nicht darum, diese zu entwickeln. Denn wir kriegen das ja, wir sind ja dafür gemacht.
Ich sehe es ähnlich, ja, aber ich sehe es, wenn ich jetzt so Kinder in dem heranwachsenden Alter, also ich sage jetzt mal 0 bis 18 Jahre sehe ich auch hier einen Switch. Also wenn man einfach so sieht, wie viele, das klingt jetzt wieder so böse, aber iPad-Kinder es mittlerweile gibt, die einfach, die nicht mehr auf den Spielplatz gehen, sondern die, wovon den Eltern einfach vors Tablet gepackt werden.
Ja, ist schwierig.
Das sind ganz, ganz schlimme, da fehlen uns entwicklungstechnische Schritte, die wir als Kinder eigentlich brauchen, um davon später zehren zu können. Und das sehe ich ja jetzt mit meinem Kleinen. Mein Kleiner hat zum Beispiel noch nie ein iPad bekommen. Der ist jetzt 2 Jahre alt und ich weiß, das ist unheimlich radikal, was wir machen. Aber wir sind einfach überzeugt davon. Ich möchte das auch keinem aufzwängern. Ich bin einfach nur überzeugt, dass das für uns der richtige Weg ist. Und es ist verdammt anstrengend teilweise. Ich kann auch jeden verstehen, der es aus eigener mentaler Gesundheit macht, zu sagen, hey, hier nimm das iPad, das ist sehr viel einfacher. Aber ich sehe, wie viel körperliche Schritte und alles er jetzt einfach, der saugt das auf. Das ist wie ein Schwamm. Und das ist eben das Geile mit den Kindern. Also wir waren gestern an dem Spielplatz, der ist so am Hang gebaut. Und das letzte Mal waren wir dort vor 2 Monaten. Da konnte er diesen Hang noch nicht alleine hochgehen. Und jetzt kann er diesen Hang da alleine hochkraxeln und sich an Pflanzen festhalten und einen Stock irgendwie nutzen zum Draufsteigen. Das ist so krass, was die Kinder für eine Entwicklung haben.
Ja.
Wenn sie einfach körperlich gefordert sind und die fordern sich selbst. Also das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss dem jetzt nicht zeigen, wie er da hochklettert, sondern der hat da Bock, das selbst zu machen. Und
der sucht die Lösung.
Genau, der sucht die Lösung. Ja. Und ich glaube, wenn Kinder diesen Weg durchgehen, so wie wir es in unserer Jugend ja auch noch gemacht haben, dann glaube ich, haben wir sehr viel, von dem wir zehren können. Wenn das aber wegfällt, glaube ich, wird das Thema Longevity wieder sehr viel schwerer. Weil dann müssen wir Dinge eher erarbeiten und nicht erhalten.
Ja, ich glaube, also mein Sohn ist jetzt 17, der wird jetzt 17 diesen Monat.
Ja.
Und nächstes Jahr 18, also ist der Kuchen ist gegessen, sagen wir es mal so. Da ist jetzt nicht mehr viel, was ich da noch machen kann. Also, oder konnte schon früh. Aber mein Sohn hat diese Erfahrung so gemacht, so wie du das gerade beschreibst. Allerdings natürlich, also nicht mit diesem, okay, wir entsagen uns all dem ganzen Kram. Weil wenn ich jetzt überlege, ist es jetzt iPhone 16 ist rausgekommen, dieses krasse Update, so, was kein Update ist. Aber ich kann verstehen, inwiefern, ich bin mit der Generation groß geworden. Also als mein Sohn zur Welt gekommen ist, kamen die ersten iPhones und so. Ja. Mein Sohn hatte auch schon damals ein iPhone, also meins nimmt halt er sich genommen, so, auch mit 2, 3 Jahren. Aber es geht ja immer um die Balance.
Ja,
also
absolut.
Die Dosis macht das Gift. So, ne? Deswegen, ich kann den radikalen Ansatz verstehen und ich finde ihn auch so, wie du es beschrieben hast. Wenn man das kann, als Elternteil, ist es, glaube ich, eine gute Lösung. Man muss die Kinder trotzdem, glaube ich, früh genug ranführen, weil später im sozialgesellschaftlichen Kontext, Schule, brauchen Kindergarten, müssen, genau, da lernen die das aber schnell genug.
Das denke ich auch. Weil, wie gesagt, die Kinder sind so aufnahmefähig, das ist so krass.
Und wir Menschen sind einfach, ich distanziere mich inzwischen sehr weit davon zu sagen, die Menschen sind faul, die Menschen wollen nicht. Es ist das komplexe Konstrukt unseres sozialgesellschaftlichen Daseins einfach. Und jede reagiert unterschiedlich darauf. Und wir als Coaches können beispielsweise nur helfen. Wir sind keine Therapeuten in dem Sinne, sondern wir können Themen ansprechen. So. Und das ist
für mich im Kopf ist da immer der Begriff Selbstwirksamkeit. Ich möchte als Coach, ich möchte als Physio, ich möchte als Mensch jemandem immer helfen, selbstwirksam zu werden.
Ja.
Wenn es mehr Menschen schaffen, sich um sich selbst zu kümmern, wird es uns als Gesellschaft immer besser gehen. Wenn jeder es schafft, sich mehr um seine Gesundheit, mental sowie körperlich, mehr um sein Bewegungsverhalten, mehr um seine Ernährung, mehr um sein Stressmanagement, um seinen Schlaf, aber auch um Dinge wie um seinen Wohlstand etc. zu kümmern, dann wird es uns immer besser gehen und wir werden sehr viel für das Thema Longevity tun und auch für das Thema Glück, weil wenn du dich einfach nicht um dich selbst kümmerst, versuchst deine Verantwortung immer abzugeben, du wirst in eine Art Teufelskreis geraten. Du wirst immer Abhängigkeit gegenüber einer Therapiemethode, eines Arztes, eines Therapeuten, eines Arbeitgebers, was auch immer. Du wirst immer in einer Abwärtsspirale dich befinden. Dementsprechend ist meiner Meinung nach für wahre Gesundheit Selbstwirksamkeit einer der großen Schlüssel, die wir immer betrachten müssen.
Glaubst du, dass wir haben jetzt eingangs vor dem Gespräch haben wir über Neurodiversität und neurotypische Geschichten gesprochen. So, ne? Also jetzt auch nochmal, ich versuche immer jetzt so inzwischen, weil ich selber ja durch meine ADHS-Diagnostik jetzt nach so vielen Jahren gelernt habe, okay, Achtung, Disclaimer, Vorsicht, es gibt bestimmte Dinge, die treffen natürlich nicht auf alle zu. Routinenbildung, was ja ein sehr, sehr großer Schlüssel eigentlich in der Regel für Produktivität ist und für Selbstwirksamkeit, weil ich über Routinen mir gesunde, Habits einfach aneignen kann. So, das ist normal und das ist völlig okay. Wo können wir anfangen, Max? Weißt du, die Frage ist so, wann fängt das eigentlich an? Jetzt du als Elternteil. Natürlich hast du hast aktiv Einfluss auf die Entwicklung deines Kindes. Wenn man aber selber nicht da drin steckt, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die katastrophalen Umstände in Amerika an. Übrigens, Lebensdurchschnitt in Amerika 76 Jahre.
Krass, deutlich
also,
geringer.
Ne, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Aber auch Corona und die haben ja noch höhere Todesrate gehabt als hier in Europa. Aber jetzt ist ja die Frage, wenn du in so einer Familie aufwächst, wo fünfmal die Woche zu McDonald's gefahren wird und da halt Big Size gegessen wird und sich überhaupt nicht bewegt wird. Weißt du so, wie sollen, das ist ja schwierig, du hast ja immer wieder diese Ausnahmen, die dann ausbrechen aus dieser Gefangenschaft, dieses Konstruktes. Wir in Deutschland haben Gott sei Dank noch nicht diese Extremfälle, aber es entwickelt sich ja schon tendenziell anhand der Bewegungsstudien, PISA, ein Insight in Bildung und so weiter, ne? Was ja auch kognitive Auswirkungen hat später. Also all das, wo können wir anfangen? Also wie
ich glaube, der erste Begriff, der mir einfällt, ist Klarheit. Erstmal eine Art Bewusstsein dafür zu entwickeln, für sich selbst, dass das, was man aktuell tut, vielleicht nicht der Weg ist zu Longevity, zu Glück, zu Gesundheit. Also sich erstmal selbst eine Art Basis an Wissen anzuschaffen oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um herauszufinden, dass fünfmal McDonald's in der Woche nicht so geil ist, dass 1000 Schritte am Tag zu wenig sind, dass 4 Stunden Schlaf nachts zu wenig sind, dass 24/7 am Handy sein nicht die Ideallösung ist. Also erstmal eine gewisse Klarheit zu bekommen, zu sehen, okay, irgendwas läuft schief. Es gibt Gründe, warum es mir nicht gut geht. Es gibt Gründe, warum ich zum Beispiel in eine Depression gerate. Es gibt Gründe, warum ich extrem übergewichtig bin und so weiter und so fort. Diese Gründe kennenzulernen und erstmal eine Basis an Wissen anzuhäufen, um dann irgendwie in die Aktion geraten zu können. Was denkst du?
Klingt in Summe Forschung. Das ist so dieses, nicht Rabbit Hole reingehen, aber es ist so dieses, ergründe dich ein bisschen. Ne? Ja. Dieses, finde dein Why. Finde die Gründe dahinter, warum man so ist. Das ist so, wie nennt sich das selbst? Wie heißt denn das Wort? Das fällt mir jetzt nicht ein. Hilf mir, Max, auf die Sprünge. Nee,
kommt auch nicht.
Selbstfindung? Selbstfindung. Das ist so ein bisschen, die Menschen, das wird ja auch heute von vielen so, ey, nimm doch mal einfach so hin, wie es ist, so die Motto, ne? Und das finde ich so, warum?
Genau,
richtig. Lasst uns doch mal mit den Themen beschäftigen. So, ne? Ja. Der eine beschäftigt sich mehr mit sozialgesellschaftlichen Themen, der andere mit sich selbst, dann der andere, die Person mit Ernährung. Also man fängt ja irgendwo an.
Ja.
Und darauf kann man ja auch aufbauen.
Ne? Ich habe hier noch ein gutes Beispiel. Ein Freund von mir, der in der Biohacking-Szene sehr bekannt ist, der war in einer ARD-Dokumentation vor 2 Wochen dabei. Und da hat er gesagt, also das ging allgemein um wieder Biohacking und es ist wieder sehr narzisstisch dargestellt worden und das sehr egoistisch und finde es meiner Meinung nach etwas übertrieben, wie die Darstellung war, aber er hat einen sehr, sehr guten Satz gesagt, dass all diese Tools, die wohl im Biohacking genutzt werden sind, die genutzt werden, ja nur da sind, Leuten wieder mehr Bezug zu geben. Seine Anekdote war, wenn ich meinen Papa frage, hey, fühl doch mal in dich hinein, dann kommt als Antwort, ja, ich fühle nichts, da ist nichts. Und genau deshalb können Tools dafür erstmal ein guter Opener zu sein, zum Beispiel mal schwarz auf weiß zu sehen, dass dein Schlaf einfach schlecht ist. Dass du irgendeinen Tracker, hier so einen Ring oder sowas benutzt, wo zu sehen ist, okay, du hast heute nur 5 Stunden geschlafen, davon warst du nachts 2 Stunden wach und hattest eine Einschlafzeit von 3 Stunden oder was auch immer. Dementsprechend das mal schwarz auf weiß zu sehen, um wieder Gefühl für sich selbst zu entwickeln, finde ich einen geilen Schlüssel. Ja. Dass wir einfach wieder mehr zu dem Menschsein zurückkommen.
Das ist die Whoop zum Beispiel. Ich glaube, der Aura-Ring, ja. Du hast eine Aura? Hast du?
Ja, ich habe einen anderen. Ring-Con heißt der, aber ist sehr ähnlich.
So, es gibt so verschiedene Tools, das sind entspringen so ein bisschen diesen klassischen Schrittzählern eigentlich, die Fitbit. Also oder damals Polar oder keine Ahnung, die dann so eine Kleinigkeiten als Tools, als Tweaks eingebaut haben. Und dann gab es ja die Geschichten halt, okay, dann hat Whoop richtig krass investiert, Marketing und jeder zweite, dritte Sportlerin läuft jetzt mit einer Whoop quasi gefühlt rum. Ja. Cooles Tool, ich habe auch eine, ich nutze sie, aber ich nutze sie für Tendenzen. Bei mir.
Ich auch.
Das ist mein Ding. So erstmal zum Ermitteln des aktuellen Wertes. Wie ist es aktuell? Und ich will einfach nicht über einen langen Zeitraum in eine Abwärtsspirale kommen, dass ich manchmal eine schlechte Nacht habe, vollkommen normal, dass ich richtig gute Nächte habe, auch normal. Und das sind alles Dinge, die kann man nutzen als Tools, so wie du es gerade beschrieben hast.
Genau, sehe ich genauso. Ist ein guter Opener. Und es ist auch wieder so ein Punkt, um sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen. Sich nicht nur mit externen Dingen zu beschäftigen, sondern auch mal auf sich selbst zu gucken. Also ein guter Opener, um das ganze Thema ein bisschen ins Rollen zu bekommen.
Ja. Hast du eine Frage, die so ähnlich dazu, weil ich gerade so auf den Punkt kommen will. Folgst du mir bei Instagram?
Ja.
Hast du meine Reels letztens mal geguckt, so ein paar, die letzten 1, 2, 3, 4, die ich rausgegeben habe?
Das letzte wurde mir angezeigt, sonst habe ich keine gesehen.
Ah, okay. Ich habe so eine kleine Serie aufgearbeitet, das heißt, wenn jemand sich das mal anguckt.
Sportentwicklung, wie gesagt, das letzte habe ich gesehen, ich weiß nicht, was der Rest war.
Ja. Ich baue gerade so eine Serie auf komplett und sammle so und akkumuliere all die Informationen und Daten aus den letzten Arten, die ich da habe und baue so kleine Snippets auf, um von dem Thema philosophischer Ansatz, was ist Leistungssport, was ist Hobby und wie ist Sportentwicklung und so weiter. Ja. Mein nächstes Ding ist halt so das Thema Competen versus Participaten. So eins der tollen Themen so. Ist das jetzt Teilnahme einfach oder ist das wirklich ein Wettkampf irgendwie? Das sind ja philosophische Ansätze einfach.
Ja, auch ein sehr tiefes Thema.
Tiefes Thema und insbesondere in unserer Bubble, weil die meisten Leute uns ja zuhören aus dieser Functional Fitness Bubble, die auf Functional Fitness Wettkämpfen zum Teil ja auch mal als Zuschauer, Zuschauerin oder als Teilnehmerin sind, dass sie ein bisschen Verständnis dafür kriegen, dass man sich darüber auch Gedanken machen muss, was ist eigentlich das eine und was das andere. Und
auch die Erwartungshaltung.
Und das ist auch, glaube ich, jetzt, da wollte ich die Brücke schlagen zu dem Thema Longevity. Also, wie viel Longevity, wie groß ist, was steht im Fokus meines Daseins? Möchte ich einfach gesund sein später?
Ja.
Und umso kompetitiver ich sein möchte, jetzt kommt die große Diskrepanz, die vielleicht da in unserem Blick auch entsteht. Wie sehr kann ein hochkompetitiver Mensch, wann muss er die Reißleine ziehen, bevor es kippt und er die Mortalität fördert? Weißt du, was ich meine?
Ja,
so, wann ist zu viel?
So. Ich glaube, Matt Fraser ist hier das perfekte Beispiel. Ich glaube, ich glaube, die Kippe ist nicht körperlich, sondern ich glaube, die Kippe ist hauptsächlich mental. Und ich glaube, man hat das so in diesen typischen Interviews bei ihm gehört, dass er sich 4 Wochen vor den Games schon so einen Stress gemacht hat, dass er kein Gemüse mehr schneiden konnte, weil er Angst hatte, sich in die Hand zu schneiden und solche Sachen. Ich glaube, wenn es so weit geht, dass alles nur noch um dieses eine Thema sich dreht und dass alles andere blockiert wird von diesem Thema, dass es dann zu einem großen Problem werden kann, was deine Longevity negativ beeinflusst.
Ist das so eine toxische Position dann? Ist das so, weißt du, die Beziehung zu der Liebe Also, kennst du das? Athleten oder Athletinnen, die du mal ongeboardet hast, du hast die gefragt, wie wichtig ist dir der Sport? Und dann kommt diese Aussage, das ist mir das Allerwichtigste im Leben. Das ist bei mir an Nummer eins. So, also ich lebe dafür.
Da ist für mich immer die Frage, ist das wirklich so? Das ist für mich dann so, okay, das ist jetzt deine offensichtliche Aussage, aber ist vielleicht das Geltungsbedürfnis, was du dir mit dem Sport erarbeiten möchtest, dich selbst zu profilieren, nach außen zu zeigen, dass du etwas kannst, was auch immer. Vielleicht ist das Thema, was dir gerade viel wichtiger ist. Also wieder das Warum herauszufinden, ist, glaube ich, definitiv wichtiger als die Aussage itself. Mhm. Und auch hier kann man gucken, wie steht vielleicht ein mögliches Traumata in Zusammenhang mit dieser Aussage, die dich dann in deiner Longevity beeinflusst. Das ist schon ein tiefes Thema. Schon sehr, sehr tief.
Das lässt sich auch im Podcast, weil das ja auch immer individuell ist. Das lässt sich ja in so einem Podcast ja auch gar nicht aufarbeiten. Mhm. Weil
definitiv nicht.
Also jeder findet viel. Das ist so ein bisschen wie du gehst im Workshop am Wochenende und irgendwie 80% kennst du schon. Ja. Und dann nimmst du dir vielleicht, nee, nicht mal mehr, 95% kennst du in der Regel. Mhm. Umso länger du in der Materie drin bist. Und dann nimmst du dir vielleicht ein, zwei Hot Topics mit noch, wo du sagst, das ist cool, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So.
Ja, sehe ich auch so.
Und so ist das. Und so, ich würde mich freuen, mit Menschen nur 1% noch aus unserer Zeit, die wir hier abverlangen, mit unserem Gebrabbel, ob sie sich was daraus ziehen können. Und einfach mal, wenn jemand nach Hause geht, jetzt nach dem Podcast oder in der Regel hören ja viele im Auto, habe ich gehört, wurde mir gesagt.
Ja, ist oft so der Standard, habe ich auch schon oft gehört.
Und dann so, okay, ich habe ein bisschen Gedanken gemacht dazu. Ja. Will ich das? Als Coach ist das schwierig. Kennst du das, wo du am liebsten einem Athleten oder einer Athletin oder einer Coachie sagen würdest, gestalte mal dein Leben komplett anders? Und dann ist es, die Folge daraus ist ja auch so, unser Coaching macht keinen Sinn.
Also ich glaube, ich kenne diese Situation sehr, sehr gut, auch in der Box und überall, also vor allem mit Schmerzpatienten, die wo zu mir kommen mit den üblichen Punkten, sehr viel Stress, sehr schlechtes Zeitmanagement, extremes Übergewicht, sehr schlechte Ernährung, kaum Schlaf, mit all diesen Punkten, die wo extremen Korrelationspunkte zu Schmerz haben, wo ich tatsächlich sagen müsste, hey, du musst wirklich sehr, sehr viel ändern, weil so wie du das aktuell machst, wird das immer Einfluss auf dein Schmerzlevel haben. Ja. Und ich kann dir nicht 3 Übungen geben und damit wird's besser, sondern du musst dein Leben sozusagen auf die Kette bekommen. Du musst es hinbekommen, dass das alles wieder reibungsloser funktioniert, weil so funktioniert das nicht, was du gerade machst. Ja, kenne ich sehr gut.
Schwierige Momente auch, weil du auch nicht weißt, du willst ja als Coach helfen.
Natürlich.
Weißt du? Und das ist, also da, ich oute mich jetzt einfach. Ne? So, ich sage, manchmal stehe ich halt auch da und denke so, ne, so, weißt du,
oder. Ich versuche wirklich offen drüber zu sprechen. Das ist so mein Lösungsansatz für das Ganze.
Oder Leute sagen, ey, ich will unbedingt diesen Functional Fitness Sport haben, so, ich will kompetitiv sein. Und ich denke mir so, ja, Powerlifting wäre eher was für dich. Weil du, weißt du, so, es liegt dir mehr in der Natur. Also, wenn es ums Competen geht, kannst du ja auch auf anderen Ebenen arbeiten beispielsweise oder wettkampforientiert sein. Oder jetzt Hyrox mittlerweile. So, ne? Wo ich denke so, lass das mit den Handstand-Push-Ups. Lass das mit den Snatches. So, weißt du? Geh, lauf, mach deine schweren Deadlifts, deine Squats. Weißt du, so, beweg dich. Geh, mach Hyrox. Geh laufen 3-mal die Woche auch noch zusätzlich. Ne?
Also, ja, voll. Wir als Coaches, wir müssen einfach auch ehrlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen Ehrlichkeit auch beweisen dürfen, um Menschen langfristig helfen zu können und damit Longevity zu erhalten. Wenn jemand zu mir kommt und, sagen wir mal, 28 Jahre alt ist, aber keinen krassen Sport-Background hat und zu mir sagt, er möchte zu den Games, dann muss ich ehrlich mit ihm sprechen können und sagen, hey, sehr wahrscheinlich wird das nichts. Zu 99,9% ist dein Zug leider abgefahren. Also man muss manchmal die Ehrlichkeit mitbringen können, offen darüber zu sprechen, um auch keine falsche Erwartungshaltung zu schüren.
Wie viel deines Austausches in der Kommunikation, es ist total, ne, also es ist eine, wahrscheinlich aus dem Kopf einfach so random herausgezogene Zahl, aber wie groß würdest du den Anteil schätzen an deiner Arbeit in Bezug auf deine Clients, die du alle betreust, Max, dieses Gespräch zu führen zwischen, du willst eigentlich gesund sein im Leben, auf der anderen Seite folgst du zu sehr dem Athleten
Lifestyle.
Lifestyle, so, ne, der aber auch nicht der Athleten Lifestyle ist, weil der Athleten Lifestyle zeigt sich ja durch Fokus auf den Sport. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Viel Schlaf, gut, top Essen, on point, nicht mit Optik daherkommen und sagen, oh, heute fühle ich mich aber so. Ich verstehe den Gedanken im Spiegel. Ich wäre glücklich, wenn ich immer noch 30 Jahre Adonis-like aussehe, weißt du, jetzt mit meinen 40, also wenn ich morgens durch am Spiegel vorbeilaufe. Aber andere Dinge sind mir wichtiger. Wie groß ist der Anteil dessen?
Tatsächlich in meinem Coaching würde ich es eher geringer beschreiben, weil ich ja doch bewusst mit eher Intermediate-Athleten arbeite und ich auch eben, wie gesagt, sehr klar versuche zu kommunizieren, was sind Punkte, die jetzt gerade Sinn machen, was macht gerade keinen Sinn. Also ich habe wirklich jetzt eigentlich niemanden bei mir im Coaching, der jetzt sagt, Semifinals aufwärts ist mein Goal. Dementsprechend ist die Kommunikation in dem Sinne, ich sage jetzt doch mal relativ einfach, weil die Ziele relativ klar sind. Natürlich kenne ich aber auch Menschen, die das anders kommunizieren und anders sich wünschen, aber auch hier ist es dann meistens nie zu einer Zusammenarbeit oder zu einer längerfristigen Zusammenarbeit gekommen, weil es einfach von meiner Seite sehr viel Realismus ist in dem Sinne. Also ich kann einfach auch auf einen eigenen athletischen Werdegang von mir gucken und ich bin jetzt nicht super, super wenig erfolgreich als Athlet, aber auch ich weiß genau, wo meine Grenzen sind und was für mich funktioniert und auch ich bin einfach ehrlich zu mir selbst und bin der Meinung, das habe ich auch, das schulde ich auch all meinen Kunden, kein falsches Erwartungshaltungsbild zu senden, weil es einfach halt verdammt schwer ist, als Individual-Athlet zu den Semifinals. Selbst als Teamathlet ist es unheimlich schwer und dein ganzes Leben muss danach ausgerichtet sein. Und wenn du einfach einen normalen Job hast und wenn du einfach nicht bereit bist, all in zu gehen und nicht die Grundlage hast, dann ist die Chance sozusagen null. Also das ist einfach so.
Eine Frage, beispielsweise, ein praktisches Beispiel. Athletin trainiert 4 bis 5 Mal die Woche regulär. Ist geordneter Lebensalltag. So, das ist alles okay, es bewegt sich in dem Konzept so, okay, das ist nicht überfordernd, da ist der Fokus, der Sport ist nicht an allererster Stelle. Longevity hat einen wichtigen Stellenwert.
Cool.
Jetzt kommt so ein Switch, ich habe die nächsten 2 Wochen Urlaub. Ich möchte gerne doppelt so viel trainieren.
Denke ich, wird der Longevity meiner Meinung nach nicht sehr viel ausmachen. Also ich glaube, wenn du auch 2 Wochen dich mal gegen die Wand fährst, wird erstmal deiner Longevity nicht viel passieren. Ich bin immer der Meinung, dass ein Mensch sehr antifragil sein kann. Also dass man den Mensch auch mal schocken kann mit etwas. Ich denke tatsächlich, dass wir damit sogar eher einen positiven Effekt haben, weil auch mental man mal wo durchgrinden muss, mal auch merkt, wie unangenehm es ist, mit Soreness und mit ein bisschen Gelenkstiffness und Co. zu trainieren. Also ich bin dann eher, okay, let's go, mach ruhig mal, merk einfach mal, wie ist das. Das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung.
Okay.
Natürlich muss ich das irgendwo dosieren, möchte jetzt nicht, dass sich irgendjemand dabei einen Meniskus reißt oder sowas, was auch immer. Aber ich denke schon, dass man auch bewusst mal etwas Hartes machen kann, auch wenn der Longevity-Gedanke im Vordergrund steht.
Das ist gut zu wissen. Sehr schön. So, ja, das ist, ich frag mich das immer einfach so, wenn ich sehe, dass dein normales Pensum außerhalb des Trainings halt sehr hoch ist, weißt du, dann wünsche ich mir persönlich so, wie du sagst, dieser kurze Drift, der macht ja nichts, da passiert ja nichts. Ne? Wenn aber generell dieser Pegel sehr hoch ist, an Kippe, ne? Und man ist immer ständig so auf diesem zweischneidigen Schwert unterwegs, so in welche Richtung kippt das jetzt, dann habe ich mir immer so, muss das sein? Weißt du so, ja, weil nutzt doch den Urlaub, um Urlaub zu machen.
Ja, um runterzufahren, voll sehe ich auch manchmal so, absolut.
Und dann merke ich, es bestätigt sich immer dann, dass das die richtige Entscheidung war, wenn dann so ein Feedback kommt, so, oh, mir tut alles weh.
Ja, natürlich.
Wenn das System mal runterfährt, so.
Auch so diese Diskussionen, braucht es Deload oder braucht es kein Deload? Dementsprechend, auch das habe ich ja oft mit Athleten, immer wieder diese, okay, nee, du hast jetzt Deload, das ist nicht verhandelbar, wir ziehen das jetzt durch, weil ich der Meinung bin, für deine langfristige sportliche und gesundheitliche Entwicklung ist das wichtig. Ich als Athlet mittlerweile, ich freue mich auf Deload, ich bin super happy, dass ich jetzt am Wochenende eine kleine Competition habe und dann nächste Woche Deload ist. Ich freue mich.
Ganz easy. Wie viel fährst du runter im Deload?
Im Deload? Ich habe jetzt Samstag, Sonntag Competition, bedeutet Montag, Dienstag komplett off, da dann nach 2 Wochen nochmal eine Competition ansteht mit dem Swiss Throwdown. Mhm. Heißt Montag komplett off, Dienstag Movement Session, Mittwoch so eine Aktivierungssession plus eine Condi-Session und dann wieder zurück into den Taper für Swiss, weil das jetzt einfach alles sehr nah ist.
Ja.
Aber zum Beispiel nach Swiss werde ich 3 Wochen komplett deloaden. Also nach Swiss hatte ich dann einfach jetzt 3 große Wettkämpfe mit Battle of the Beach, mit Nürnberg Throwdown, mit Swiss Throwdown. 3 große Wettkämpfe auf 8 Wochen verteilt. Dementsprechend werde ich dann tatsächlich 3 Wochen deloaden. Ich werde sehr wenig Struktur verfolgen. Ich werde sehr viel Single Leg, Single Arm Work machen, dass ich einfach wieder Ressourcen aufbaue für Start in die Offseason, die dann für mich November, Dezember, Januar, Februar sein.
Sehr schöne Darstellung. Des Schedules, auch vom Verständnis.
Natürlich stehen da wieder sehr viele Gedanken dahinter, steht da meine langfristige Entwicklung dahinter, steht meine Zielsetzung dahinter, kann für jeden anders aussehen, kann auch für einen Longevity-Kunden, der gar keine Competition Aspirations hat, der braucht keine 3 Wochen Deload-Phase.
Ja.
Der kann in den 3 Wochen einfach anders trainieren, da kann ein Trainingszyklus blockbasiert einfach mal anders aussehen, aber der braucht keine 3 Wochen Phase, wo jetzt einfach mal Training komplett in den Hintergrund rückt, so wie ich das jetzt für mich geplant habe. Mhm. Einfach auch, um mental Abstand davon zu bekommen, um mich erholen zu können, einfach um zu sagen, okay, jetzt ist Wettkampfson klar zu Ende, jetzt weiß ich, okay, jetzt brauche ich gerade keinen Fokus mehr, muss jetzt nicht meine Peak-Performance weiterhin halten können. Das ist natürlich auch jetzt so, ich habe auf Battle the Beach zu 100% gepeakt, pieke jetzt auf den Wettkampf nicht, pieke nochmal zu 100% auf Swiss. Danach bin ich aber einfach, wie gesagt, happy, dass ich einfach mal einen Deload starten kann, dass ich einfach nicht mehr mental diesen großen Fokus darauf brauche.
Dann geht's in die Offseason.
Genau.
Ziemlich lange ja,
Saison. So.
Ja. Meine Frage an dich jetzt aus der Sicht, wir haben, was ist das Gegenstück von Longevity?
Schwierig. Lass mich überlegen, wie könnte man das definieren?
Weird, tot.
Multimorbidität.
Multimorbidität. Ja. Total dumme Frage eigentlich. So, ne?
Weil nee, Multimorbidität sehe ich als das Gegenteil von Longevity.
So, nehmen wir das mal auf dem Spektrum so, ne? Und sagen, okay, wir haben das Kontinuum. Auf der einen Seite steht dann das eine, Multimorbidität. Und auf der anderen Seite haben wir Longevity. So, ist ein bisschen, hat einen kleinen Konsens dazu, wenn wir sagen, gesundheitsorientiertes Training. So, wie nah kann das in diesem Kontinuum schwanken? Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es schwer zu beantworten.
Ich würde jetzt ungern, dass dieses, ich finde es doof, ich finde dieses CrossFit-Kontinuum, finde ich ziemlich schwierig. Weil
sehe ich auch so.
Sickness, Wellness, verstehe ich. Und dann Fitness. Weißt du so, also
Sehe ich auch nicht.
So, weil ich glaube, umso mehr wir Richtung Fitness gehen, umso mehr verkippen wir auch Marker. So Proxys, weißt du, so für Gesundheit auch wieder. Das ist so ein bisschen tricky. Deswegen weiß ich nicht.
Ja. Also ich sehe, da Bewegung und Fitness ja nur ein Teil von Longevity ist, sehe ich da gar nicht zu krass die Korrelation. Ich sehe die anderen Punkte als ebenfalls genauso wichtig. Hm. Und auch hier nochmal, um diese Brücke zu einem Anfang zu schlagen mit den Blue Zones, die wenigsten Leute dort machen Sport.
Ja.
Weil Sport an sich ist ja auch einfach erstmal nur ein Konzept. Diese Menschen bewegen sich einfach, wie es Menschen tun. Also die, wie gesagt, Garten, dann Treppensteigen, dann die wohnen am Berg, dann gehen sie da hoch, dann gehen sie Fahrrad fahren. Dann gehen sie, hey, jetzt der Winter steht vor der Tür, jetzt wird mal 3 Wochen Holz gehackt, dass ich Holz habe. Das ist Krafttraining. Dann wird der Enkel herumgetragen, dann und so weiter und so fort. Also dieses Konstrukt klassisch Sport ist es dann halt einfach nicht.
Weißt du, was mir da tatsächlich wieder in den Sinn kommt? Auch wenn ich ja so aktuell so auf diesem Kriegsfuß bin mit einer bestimmten Firma und einer Marke, aber nicht mit der Methodologie, so um das jetzt ganz klar zu differenzieren, constantly varied,
was du gerade beschreibst.
So, ne? Und dann halt relative high intensity. So, weißt du? So functional.
Genau das ist.
Ohne
und dann gehen wir noch
dem Konzept.
Dann gehen wir ins Biohacking, dann wird halt kalt geduscht. Dann ist das nicht das Eisbad, was wir jetzt machen als moderne Menschen, die versuchen, uns irgendwie das zurückzuarbeiten, sondern dann wird im Winter halt einfach kalt geduscht, weil kein warmes Wasser zur Verfügung ist.
Yeah.
Und genau das zeichnet diese Blue Zones wieder aus. Also all diese hormetischen Stressoren, die dadurch die Umwelt zum Beispiel gegeben sind, dass dein Haus auf dem Berg steht, dass du relatively high intensity brauchst, um diesen Berg hochzugehen, weil du 90 Jahre alt bist und dann oben ankommst und geschwitzt hast und duschen musst, aber kein warmes Wasser zur Verfügung hast, also ein Eisbad nutzt. All das ist eigentlich nur der moderne Weg, das umzusetzen, was uns schon immer gegeben war.
Wenn, das ist ja, also, wir, da, wenn, das sind ja aber alles, oh, wie soll man sagen, das ist ja alles auch Stress, ne? Also, nee, es natürlich. Ist ja, und gerade wenn es ums Überleben geht. Mhm. Und jetzt ist die Frage, haben wir heutzutage einfach zu viel Stress?
Haben wir den falschen Stress? Lass es uns umframen.
Ja, anders sogar, wie gehen wir in der Regel falsch um mit dem Stress, den wir erleben?
Ich habe ein gutes Buch zu dem Thema gelesen, das heißt The Comfort Crisis, dass der Überkomfort, in dem wir leben, das Problem für unsere Fragilität ist. Bedeutet, dieser Stress, der uns eigentlich gegeben worden ist, mit Kälte, mit Nahrungsbeschaffung, mit wir brauchen eine Unterkunft, wir brauchen einen Partner, um uns fortzupflanzen und so weiter und so fort, diese natürlichen Stressoren, sind uns genommen worden und sind durch Dauerstressoren, wie zum Beispiel Leistungsdruck im Job, wie zum Beispiel Social Media, wie zum Beispiel Bildschirm etc. bla bla, uns gegeben worden. Ich glaube, das Kontinuum von Stress, das mal für uns Menschen vorgesehen war, sehr positiv ist und das Kontinuum von Stress, welches wir mittlerweile leben, sehr negativ für den Menschen ist. Ja. Also ich sehe Stress immer nicht als etwas Negatives. Dementsprechend gibt es ja eben den Begriff hormetischen Stress, was zum Beispiel ja Kälte und Hitze darstellt, was Training darstellt. Und dann gibt es eben diesen Dauerstress, den viele Menschen eben, den Leistungsdruck, den ich muss auf Social Media performen, ich muss XY im Job erfüllen, dass mich jeder mag und so weiter und so fort, dass das das Problem darstellt und nicht, also irgendwo ein, wie gesagt, eine Comfort-Crisis, zu viel Komfort in verschiedenen Punkten, die uns eigentlich helfen würden und zu viel Stress in Punkten, die uns einfach nur kaputt...
Wie kommen wir da raus? Wie jetzt der heilige Gral, der heilige Gral.
Der Abschluss der heutigen Folge.
Den kriegt ihr, wenn ihr dem Link folgt. Nein, Spaß beiseite.
Komm in meine WhatsApp-Gruppe.
Dann verrate ich dir, wie du dein Leben zum Besseren wenden kannst, auf jeden Fall. Ja. So. Weißt du, ich habe mal einen Joke gemacht und bei mir schwirrt ja so ein bisschen, wer mir folgt über Instagram und weiß ja, wie politisch ich bin und so weiter. Und mir macht das alles Angst, gerade wir sind im Jahr 2024 Ende, es geht in die nächste Landtagswahl, es geht in die nächsten Bundestagswahl, in die nächste. Mir macht das alles so ein bisschen Angst. Das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Stress oder sozial.
Das ist so, so ist
definitiv. Der da erzeugt, ob bewusst, nicht bewusst, spielt ja erstmal keine Rolle. Und so ein Existenzstress ist das. So eine, weißt du? Auch wenn ich keine Angst davor habe, arm zu werden. Das ist jetzt nicht das, was ich meine, weißt du so? Oder irgendwie krank zu werden gesundheitlich, ne? Aber, dass ich irgendwann mal mein Leben so einfach als Influencer weiterlebe, ich wandere einfach aus und dann können die Menschen einfach in meinem Leben teilhaben. So wie Dean Schneider, der aus der Schweiz ja nach Südafrika gegangen ist und dort mit den Löwen lebt. Ja. Und dann sein YouTube-Channel hat, den er schön per Abo, weißt du, bedient. Ja. Und ich glaube, das wäre was Schönes. Dann hätte ich auf jeden Fall ein langes Leben und könnte Langlebigkeit erfüllen mit Hilfe von vielen Supportern. Wäre das? Könntest du dir auch vorstellen, irgendwann mal der Langlebigkeit halber, dass du sagst, das alles, Max, was ich jetzt lebe, wie ich trainiere, wie ich mit meiner Familie hier lebe, cut. Und wie wäre dein?
Eigentlich eher nein, weil ich tatsächlich aktuell ja schon komplett auf dem Weg bin, mir das genauso aufzubauen, wie ich meine Selbstwirksamkeit bestätigen kann. Sehr also schön. Ich versuche meine Selbstwirksamkeit als ein sehr, sehr hohes Gut zu betrachten und dementsprechend gestalte ich mein Leben so, dass es meine Longevity unterstützt.
Wie lange willst du noch als Coach arbeiten?
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, eine Art Coach mein Leben lang zu sein.
Cool.
Also ich kann mir, natürlich wird irgendwann ein Switch da sein und es wird nicht mehr Functional Fitness oder was auch immer sein. Oder irgendwann wird der Punkt vielleicht sein, dass ich nicht mehr 1:1 coache, sondern dass ich andere Coaches ausbilde oder dass ich über einer Marke stehe oder was auch immer. Aber ich werde definitiv immer irgendwo in diesem Gesundheitsleistungsspektrum mich befinden und dort irgendwie arbeiten. Vielleicht in der Lehre, in der Forschung, was auch immer. Aber das wird irgendwo immer innerhalb meines Lebens sein. Genauso wird Training und Bewegung immer innerhalb meines Lebens sein.
Also kannst du dir nicht vorstellen, einfach so faul am Strand zu liegen, Pina Colada zu trinken, Max?
Nee, nicht mein Ding. Absolut nicht.
Läufst im Handstand über den Strand, zeigst deinen
Also ich bin ein Mensch, der tatsächlich Ziele verfolgt und das braucht, Ziele zu verfolgen. Also auch wenn man so über das Thema spricht, okay, wann möchte ich aufhören zu competen im CrossFit? Ist auch so, ich möchte immer Ziele verfolgen. Also wenn ich aufhöre, CrossFit-spezifische Ziele oder Functional Fitness-spezifische Ziele zu verfolgen, dann möchte ich andere Ziele verfolgen. Dann habe ich zum Beispiel ein Ziel, mal Calisthenics-Bewegungen mehr zu lernen, zum Beispiel einen einarmigen Handstand zu lernen oder was auch immer, irgendwelche Dinge zu erlernen, die ich jetzt nicht kann. Ich bin jemand, der durch Ziele Drive hat und der damit einen positiven Effekt hat. Und
Sehr schön.
dementsprechend, ich brauche das für meine Longevity. Und auch das
Ja.
muss jeder für sich selbst herausfinden.
Ja, das ist schön. Das ist schön zu hören.
Ja.
Nice.
Und doch, also was ich mir schon vorstellen kann, ist irgendwo so einen sehr einfachen, ich nenne es jetzt mal Tribal Lifestyle, mit der Sonne aufstehen, früh rausgehen, in den Bach springen, eine Runde jagen zu gehen. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Sowas finde ich geil. Aber sowas ist auch ja
Besuch
mit,
dich. Ich besuch
sowas
dich.
ist,
Ich besuche dich auf deiner maledivischen Insel.
ja, sowas ist ja auch mit Arbeit und mit Zielen verbunden, sehe ich. Also sowas ist ja nicht ein, ich bewege mich nicht
Das,
mehr und ich bin faul, sondern das ist ja extrem genau die Grundlage davon wieder.
wir haben ein hohes Aktivitätslevel. Das ist ja etwas, was uns ja gegeben ist. Und ich glaube, das ist etwas, was uns ja allein schon das, allein dieser hohe Aktivitätsfaktor und Level, dieses hohe Level führt ja dazu, dass wir diese notwendigen Komponenten schon erfüllen, die wichtig sind, um Longevity zu erreichen. So, der Rest ist natürlich dann auch noch so auf der psychologischen Ebene, mental und so weiter und so fort, irgendwie umzusetzen. Aber schön, schön zu wissen, wo deine Reise hingeht.
Ja, das
Sehr
sehen wir in
gut.
den nächsten 30 bis 50 Jahren,
Mal
was
gucken.
da so passiert.
Ich meine, die Welt hat sich zu einem global, ist globali, ist globali, wir leben in einer Globalisierung. So, mal gucken.
Tun
Ob
wir?
das noch so bleibt und ob wir wieder halt mehr isolierter werden, das ist eine andere Frage, wie das Pendel ausschlägt. Aber solange wir einer Globalisierung hinterherlaufen oder diese nutzen können, kannst du ja tatsächlich jeden Wunsch dir erfüllen. So.
Definitiv.
Ich weiß auch, und das ist nochmal einmal kurz raus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, macht euch immer Gedanken, was ihr gerne wollt. Macht euch Gedanken, wie wichtig euch Gesundheit ist. Macht euch Gedanken, was notwendig ist, um ein Es geht nicht um das höchste Maß an Potenzial zu erreichen, was Gesundheit angeht. So, es geht nicht darum zu sagen, ich ziehe jetzt in einen dieser Blue Zones, so wie du es geschrieben hast, und sage, ich will 100 Jahre alt werden, sondern zu gucken, okay, ich bin regional, ich lebe in Deutschland, beispielsweise 80 Jahre werden die Menschen im Schnitt, da können wir uns alle daran orientieren. Das heißt, ich habe noch 40 vor mir, du hast noch 45, 60, also 50 Jahre vor dir, Max. So, was machen wir damit?
Genau.
Das ist der Plan.
Das ist die
So.
grundlegende Frage. Das ist die grundlegende Frage, wie du dir Longevity erarbeitest. Was machst du mit deinem Leben? Machst du das, was du möchtest, oder machst du das, was dir aufgezwungen wird?
Und da kommt die Privilegierungsfrage, und da bin ich ehrlich, manche können es mehr, manche weniger, aber zu einem
Gut.
gewissen Anteil können die immer was dazu beitragen. Am
Bin
Ende
ich auch
der.
überzeugt, absolut. Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit kann ganz, ganz viel bestimmen.
Ich möchte keine, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, nochmal ein ganz klarer Disclaimer. Ich möchte keine neoliberale Geschichte aufmachen, weil ich glaube, deine Geschichte und meine Geschichte sind sehr von Erfolg geprägt. Auch wir haben uns sehr viel erarbeitet. So, aber sicherlich spielen auch bestimmte Faktoren von außen noch eine Rolle, warum wir einen Status haben oder eine Position, die wir uns eine Selbstständigkeit. Wir sind selbstständig. Wir können eigentlich jederzeit entscheiden, was wir wollen. Nicht alle Menschen können das. Das wissen wir.
Absolut nicht,
Aber dennoch
definitiv.
kann ich zu einem bestimmten Teil entscheiden. Und ich
Aber auch
sag's.
das ist eine bewusste Entscheidung. Zum
Ja.
Beispiel, ich denke, du kannst dich an den Beginn deiner Selbstständigkeit zurückerinnern, als du kein Geld verdient hast, als du nur gearbeitet hast und als der Staat von dir tausende Euro an Steuern haben wollte und an Gründungskosten und, und. Und du kannst dich auch an eine Pandemie zurückerinnern, wo es auf einmal schwer war, deine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Also es ist immer ein Pro und Contra. Und jeder muss für sich herausfinden, was möchte er haben. Ist es die Selbstständigkeit oder ist es ein sicherer Job, in dem man sich selbst verwirklichen kann, zum Beispiel? Es kann beides sein. Es ist nicht, dass es nur das sein kann.
Ein kleiner Rat, ich weiß es nicht. Dürfen wir, kann ich das, ich kann das aus meiner Position, ich bin mein ganzes Leben lang selbstständig. Das fällt mir auch schwer, das auch, zu sagen. Aber ich war ein paar Mal, war ich angestellt, weiß ich noch, so kurz vorübergehend und übergangsweise und so weiter. Das waren so ein paar Probegeschichten. Ich wollte mal gucken, wie das so ist im Leben als Arbeiter und Arbeitnehmer in einer Verbindung zu sein, in einem Verhältnis. Wenn ihr krank seid, Leute, dann geht doch nicht krank zur Arbeit. Zum Beispiel so, weißt du, so, ich will auch keinen Coach bei mir in der Box haben. Wenn jemand krank ist, Alter, dann bleib zu Hause, Dicker. So.
Absolut.
Also, aber dieser Druck, der dann von oben kommt, einerseits in den sozialen Gefüge, ja, ich kann meine Kollegen und Kolleginnen nicht zurücklassen, daran sind wir nicht schuld, sondern das ist ja eine Arbeitgeber-Situation. Er hat dafür zu sorgen, dass der Betrieb läuft quasi und nicht die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Und das ist eine Kleinigkeit.
Vielleicht kontrovers, vielleicht kriegen wir jetzt den Shitstorm des Lebens, Alter, so weißt du, für diese Aussage. Aber das ist nur ganz ehrlich, Leute, wenn es euch nicht gut geht, stay at home.
Absolut. So. Und dann aber zum Beispiel auch aus Unternehmersicht, als Arbeitgebersicht, natürlich musst du dann kompensieren. Also ich habe dann, wenn bei mir ein Coach krank ist, dann habe ich mal eine Woche auf einmal 10 Stunden mehr Arbeit. Und dann ist es natürlich auch aus meiner Sicht irgendwo aber okay, dass ich mehr Geld verdiene. Also auch hier kann man es wieder von beiden Sichten sich betrachten. Mein unternehmerisches Risiko ist natürlich da, dass ich jetzt auf einmal von der 50 in die 60-Stunden-Woche rutsche, weil ein Coach von mir krank ist. Trotzdem ist es mein Job, das zu machen.
Ja.
Und das ist mein Job, ohne mich drüber beschweren zu müssen und so weiter und so fort. Also es hat immer zwei Sichten der ganzen Geschichte. Es ist nicht einfach nur selbstständig sein, sondern es ist auch hier, hast du sehr viele schwere Punkte dabei.
Deswegen, das war mir nur, das lag mir nur so auf dem Herzen einfach, weißt du, das einfach zu sagen, dass es da schon anfängt. Das sind so die Kleinigkeiten. Ne?
Bin ich auch deiner Meinung.
Und Selbstwirksamkeit, wie wichtig bin ich mir selbst, so ne, einfach und meine Gesundheit. So. Ja. Und wenn ihr nämlich schneller auskuriert, dann könnt ihr auch schneller wieder ins Training. Das wollte ich damit sagen.
Und wenn ihr offen und ehrlich mit eurem Arbeitgeber kommuniziert und das einfach ein geiles Verhältnis ist, dann ist alles andere auch sehr viel einfacher. Wenn du nicht krank bist, weil du nicht krank bist. Sowas zum Beispiel. Wenn du einfach eine offene und ehrliche Kommunikation von beiden Seiten hast und ich möchte jetzt hier nicht jeden Arbeitgeber schützen, aber ich weiß, auch hier gibt es sehr viel schwarze Schafe. Aber versucht einfach offen und ehrlich zu kommunizieren und dass beide Seiten einen Benefit davon haben. Das ist doch am Schluss, was jeder Mensch eigentlich haben möchte.
Und damit haben wir, glaube ich, ein schönes Schlusswort wieder gefunden. Aus den 30 Minuten sind jetzt 60 geworden.
Ja. Knapp aber vorbei.
Es ist okay, knapp vorbei ist auch daneben, von daher ist egal. Richtig. Sehr schön. Dann hast du noch ein paar Worte, Max, für die Leute?
Ich habe ein paar Worte. Nee, ich möchte es genauso stehen lassen, wie der Schluss war. Deine Selbstwirksamkeit selbst in die Hand. Achte auf dich selbst. Guck mal, wer du wirklich sein möchtest, was du wirklich haben möchtest und orientier dich daran, den Rest festzumachen.
Damit möchte ich das gerne in den Worten von Mr. Spock gerne hier zu Ende bringen.
Okay.
Der hat doch gesagt, lebe lang und in Frieden.
Okay, geil. Das ist noch etwas zu früh für mich. Das war ein bisschen vor meiner Jugend. Bin ich nicht mehr so mit aufgewachsen, tatsächlich.
Nein, alles gut. So, mein Lieber, dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Wir arbeiten die Videos auf. Ihr könnt uns demnächst. Ach, genau, ist ganz wichtig. Folgt Max at max.albatros bei Instagram, at coach_lazar. Könnt ihr mir folgen, sowohl Motos auch als den Berufsathletes. Ansonsten hinterlasst gerne ein Like für diese Folge, wenn ihr sie bei YouTube gesehen habt oder auch bei Spotify, Apple, überall zu sehen, zu hören. Wir freuen uns das nächste Mal auf euch. Und falls ihr Themen habt, die euch interessieren, schickt's raus an uns.